Ja, dann darf ich Sie auch alle herzlich willkommen heißen zu dem ersten Abend von drei Vortragsabenden mit diesem schon genannten Thema Kriege, Krebs und Katastrophen. Wie kann Gott das zulassen? Wer von uns hat bei diesem Thema nicht bestimmte Fernseh- oder illustrierten Bilder vor Augen? Das entsetzliche Leid der Menschen in Kriegsgebieten, abgebrannte Städte und Dörfer, von Granaten zerfetzte Kinder. Wer von uns hat nicht Bilder aus Afrika vor Augen? Ausgemergelte Gestalten in Somalia oder Äthiopien oder in anderen Ländern. Sterbende Kinder, verzweifelte Eltern. Und wir könnten fortfahren. Peter Hölzer hat auch schon einiges genannt an Ereignissen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Hier und da ein Flugzeugabsturz, ein Eisenbahnunglück und immer wieder Hungertote in der dritten Welt. Wir müssen wirklich sagen, diese Welt ist voller Tragödien. Ich bin sehr viel auf Straßen unterwegs und ich sehe immer wieder solche Bilder, aber ich muss ehrlich sagen, so etwas geht mich noch mehr an, wenn ich hungernde Kinder sehe, das kann ich noch schwerer ertragen. Und Peter Hölzer hat es eben auch erwähnt, am meisten geschockt hat mich allerdings und vielleicht Sie auch, das, was da am 11. September 2001 passiert ist. Ich kaufe diese Zeitung normalerweise nicht, aber am 12. September konnte ich nicht widerstehen. Die Bild-Zeitung, die bringt manchmal solche Dinge auf den Punkt. Großer Gott, steh uns bei, war die Schlagzeile damals. Ja, und da fragen wir und viele andere, wie kann Gott so etwas zulassen? Die Bibel sagt doch, er sei ein gerechter Gott. Die Bibel sagt doch, er sei ein Gott der Liebe. Und das bekommen viele Menschen nicht zusammen und sagen, nee, an einen solchen Gott kann und will ich nicht mehr glauben. Sie sehen, wir haben uns wirklich kein leichtes Thema gestellt heute Abend. Und dennoch bin ich überzeugt, dass wir zu diesem ganzen Komplex etwas Hilfreiches sagen können. Sonst würde ich es ja nicht wagen, hier vor Ihnen zu stehen. Lassen Sie mich zunächst einmal eine Schneise schlagen. Wir müssen mal in dieses ganze Dickicht eine Schneise hineinschlagen. Und ich möchte mal eine erste Aussage treffen. Nämlich, wir können nicht einfach alles, was in dieser Welt an Schrecklichem geschieht, so einfach, so mir nichts, dir nichts, Gott in die Schuhe schieben. Da würden wir es uns wirklich ein bisschen zu einfach machen. Das geht nicht. Wir müssen da schon differenzieren. Lassen Sie mich zwei Beispiele gebrauchen. Am 21. Juli 1969, wird bald schon 50 Jahre her sein, betrat der erste Mensch den Mond. Ich hoffe, Sie können das glauben. Ja, ich glaube das jedenfalls. Ich habe es auch damals live im Fernsehen verfolgt, auch wenn ich erst 12 Jahre alt war. Und der amerikanische Präsident hat damals körbeweise Glückwunschtelegramme bekommen aus der ganzen Welt. Da wurde die menschliche Erfinderkunst und Technik und Ingenieurkunst und so weiter gelobt über den grünen Klee. Das war ja auch eine Leistung, das ist ja unbestritten. Aber derselbe Mensch hatte einige Jahre zuvor die Atombomben gebaut, die auf Hiroshima und Nagasaki gefallen sind. Und da hat die ganze Welt aufgeschrien damals, wie kann Gott das zulassen? Gott hat noch keine Atombomben gebaut, auch keine Maschinengewehre, nicht mal die Spielzeugpistolen, die wir achtlos unseren Kindern in die Hand drücken. Nein, das war nicht Gott, sondern der von Gott losgelöste Mensch. Wir haben eben die hungernden Kinder gesehen. Ich habe Hungerkatastrophen angesprochen. Wussten Sie, dass in unserem EG-Nachbarland Italien vor einigen Jahren 40.000 Tonnen Pfirsiche vernichtet wurden und jeder Bauer bekam umgerechnet etwa 20 Cent pro Kilogramm, nur um die Preise zu halten innerhalb der EG. Und wir alle wissen, dass dasselbe mit Butter und Eiern und vielleicht sogar mit Fleisch passiert. Das macht doch nicht Gott, dass Menschen verhungern. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unsere Erde 8 bis 10 Milliarden Menschen ernähren könnte, wenn die Nahrungsmittel gerecht verteilt würden. Und das macht nicht Gott. Er lässt genug wachsen. Das machen wir von Gott losgelösten Menschen. Da sitzt das Problem. Und schauen Sie, darum wäre es einfach zu kurz gesprungen, wenn wir jetzt sagen würden, ich kann nicht glauben, weil so viel Schreckliches in dieser Welt geschieht. Sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Weil wir nicht glauben, darum geschieht so viel Schreckliches in dieser Welt. Auf Elektrogeräten ist hin und wieder, da ist hin und wieder so ein Beipackzettel dabei, ja. Nicht wie bei Medikamenten, aber so eine Gebrauchsanweisung. Und da las ich mal, bei einem Föhn oder was das für ein Gerät war, da stand auf dem Zettel geschrieben, um beste Ergebnisse mit dem Gerät zu erzielen, halte man sich genau an die Anweisungen des Herstellers. Das ist doch vernünftig, ja? Diese klugen Menschen, die das geplant und gebaut haben, die wissen genau, wie das Gerät funktionieren soll. Die wissen es am besten. Und darf ich mal so sagen, hier sind die Anweisungen des Herstellers. Gott, unser Schöpfer, hat uns sehr wohl mitgeteilt, wie wir mit dem Leben zurechtkommen können. Auch mit Ehe, Familie, Kindererziehung, mit Leben in diesem Staat. Gott hat uns sein Wort gegeben, sein gutes, hilfreiches Wort. Und wenn wir uns an sein Wort halten, dann werden wir keine Menschen umbringen, egal mit welchen Waffen. Wir werden auch niemanden hungern lassen, weder die Menschen, die an unsere Türe kommen. Meine Frau und ich, wir haben lange in Großstädten gelebt, zum Beispiel in Karlsruhe und Mannheim. Und da kamen wirklich manchmal Obdachlose an unsere Tür, die hatten tagelang nichts gegessen. Wir haben einmal gesehen, was einer verputzt hat, ja. Wir haben ihn aber satt gekriegt. Aber was der gegessen hat, das würden Sie nicht glauben. Und wir werden niemanden hungern lassen, weil die Liebe zu Gott auch die Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen einschließt und weil man einfach frei wird vom Egoismus, wenn man sich an die guten Gebote Gottes hält. Wir haben gesagt, Gott bricht keine Kriege vom Zaun, er lässt auch keine Kinder verhungern, sondern der von Gott losgelöste Mensch ist dafür verantwortlich. Aber jetzt sagen einige von Ihnen, aber Gott könnte doch eingreifen. Selbst wenn der Mensch aus dieser Erde, die ein Paradies sein könnte, pausenlos Höllen macht, dann könnte Gott doch eingreifen. Er könnte doch zum Beispiel Blitze vom Himmel schicken und die Unrechtstaten der Menschen verhindern oder so ähnlich. Ja, könnte er, ohne Zweifel, das könnte Gott. Nur, wir müssen fragen, wann sollte Gott denn dann eingreifen, wenn ein Mensch 10 Cent stiehlt oder 10 Euro oder 10 Millionen? Wann soll denn der Blitz kommen? Das müssten wir uns vielleicht vorher gut überlegen, ob er uns nicht auch treffen würde. Wann soll er kommen? Beim ersten bösen Gerücht, das in die Welt gesetzt wird? Oder erst bei Rufmord oder bei Terror? Wann soll Gott die mit Eisenbahnschienen reinschlagen? Schauen Sie, wir dürfen diese Welt nicht mit einem Krimi verwechseln. Ein guter Krimi, der endet ja oft mit der Festnahme des Bösen, ja? Aber so ist es in dieser Welt nicht, sondern Gott hat ein anderes Prinzip. Bei Gott muss alles ausreifen. Und zwar das Gute und auch das Böse lässt Gott parallel nebeneinander in dieser Welt ausreifen. Er greift nicht ständig ein. Er hätte ja nichts mehr anderes zu tun. Er müsste ja ohne Unterlass Blitze schicken, weil ständig gegen Gott gesündigt wird in dieser Welt. Nein, er lässt beides miteinander ausreifen und es wird ein Tag kommen, dann wird Gott gerecht richten zu seiner Zeit. Und bis dahin leben wir in dieser gefallenen Welt, Der Teufel hat seine Hände im Spiel. Die Bibel spricht nicht nur davon, dass es einen wunderbaren Schöpfergott gibt, der alles gemacht hat und auch alles zu einem gewissen Ziel führen wird, sondern es gibt einen Feind Gottes und einen Feind unserer Seele, den nennt die Bibel Satan, der Teufel. Und er hat seine Finger im Spiel. Er ist der Mörder von Anfang an. Er ist der Durcheinanderbringer. Wir leben in einer solchen gefallenen Welt und die tiefste Ursache des Leides in dieser Welt ist letztlich da zu suchen. Aber Gott liebt diese Welt, er hat eine große Geduld mit dieser Welt, sie ist ihm nicht gleichgültig. Gottes Geduld hat ein Ziel. Petrus schreibt einmal, er will nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, dass sie das Ziel des Himmels nicht erreichen, dass sie eines Tages für immer von Gott getrennt sein müssen, sondern dass sie umkehren und dass sie leben. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser Zeit der Geduld, da lässt Gott manche Dinge zu, auch Dinge, die nicht seinem ursprünglichen Willen entsprechen. Es gibt einen amerikanischen Bibellehrer, er ist ein Jude von Haus aus und manche haben ihn schon kennengelernt, es ist Dr. Arnold Fruchtenbaum, er hat schon einige Male in Hünfeld benachbarten Vorträge gehalten und er hat einmal im Blick auf den Willen Gottes drei verschiedene Facetten unterschieden. Er sagt, wir finden in der Bibel Gottes beschließenden Willen, das nennt man auch seinen Ratschluss. Der legt fest, was Gott in seiner Souveränität oder mit Vorherbestimmung erreichen will. Gott hat zum Beispiel sich ein Volk ausgesucht im Mittleren Osten. Er hat nicht die Griechen genommen, er hat nicht die Ägypter genommen, die Syrer. Er hat sich das kleine Volk Israel ausgesucht, vor Tausenden von Jahren. Das hat Gott getan, ohne jemanden zu fragen. Und jetzt ist er zum Beispiel dabei, aus allen Nationen der Erde Menschen zu rufen, die ihm nachfolgen und die mit ihm leben und für ihn auf dieser Welt. Aber hier finden wir Gottes beschließenden Willen. Dann gibt es Gottes wirkenden Willen, der sorgt dafür, dass alles, was sich Gott vorgenommen hat, auch wirklich geschieht. Was wäre denn das für ein Gott, wenn er sich Ziele setzt und bestimmte Dinge beschließt und er kann es dann nicht erreichen, er kann es nicht umsetzen? Das wäre ja wirklich ein seltsamer Gott. Und jetzt ist für unser Thema wichtig, dass es auch noch einen zulassenden Willen gibt. Gott lässt auch jetzt in dieser Zeit manche Dinge zu, die gar nicht seinem ureigensten Willen entsprechen und darum ist er nicht direkt dafür verantwortlich. Gott lässt also auch Unrecht geschehen, aber er verursacht es nicht. Er lässt es zu. Er lässt es zu. Und er kann aber auch dieses Unrecht, das geschieht, noch zum Besten wenden, weil er Gott ist. Das war mir persönlich sehr hilfreich, diese Unterscheidung. Und ich dachte, darum gebe ich Ihnen das auch im Rahmen dieses Vortrags weiter. Nun gibt es aber auch Katastrophen, die wirklich nicht direkt vom Menschen verursacht werden. Zum Beispiel Erdbeben. Ja, wenn da diese Platten, diese tektonischen Platten aneinander stoßen und ein Erdbeben geschieht, wie jetzt wieder vor kurzem in Italien oder noch schlimmere Erdbeben in anderen Gebieten der Welt, da können wir wirklich sagen, da hat der Mensch jetzt nicht direkt die Finger im Spiel. Bei Überschwemmungskatastrophen kann ich das nicht so ausschließen. Da haben wir schon ein bisschen insgesamt als Menschheit wahrscheinlich auch mitgewirkt oder bei Dürrekatastrophen. Aber trotzdem, was antworten wir bei Katastrophen? Was sagen wir da? Ich habe eine interessante Stelle in der Bibel gefunden, im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium. Ich habe das hier vor mir aufgeschlagen. Da wurde Jesus damals vor 2000 Jahren mit Ereignissen der damaligen Tagespresse konfrontiert. Das heißt, auch damals geschahen natürlich schon Unglücke und Katastrophen. Und hören Sie einmal nur 5 Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Da steht geschrieben, zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Was ist denn da passiert? Da waren Menschen, die haben im Tempel von Jerusalem Opfer gebracht, Tieropfer. Da wurden Schafe oder Ziegen geschlachtet. Und während da ihr Blut floss, hat Pilatus diese Menschen hinmetzeln lassen. Und das Blut der Opfertiere hat sich mit dem Blut der Opfernden vermischt. Eine grausame Unrechtstat eines römischen Despoten, eines Herrschers, Pilatus, ja. Und jetzt achten Sie bitte darauf, wie Jesus darauf reagiert. Und er antwortete und sprach zu ihnen, zu denen, die ihm das berichteten: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren, weil sie das erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Die Antwort Jesu. Und es geht noch weiter. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Da ist ein Turm eingestürzt. So ein Turm von Pisa, ja, oder so ein Turm von Siloa ist eingestürzt und hat 18 Menschen unter sich begraben und sie waren auf der Stelle tot. Jetzt wieder, meint ihr, dass sie größere Sünder waren als alle, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ebenso umkommen. Ist das nicht interessant, wie Jesus Christus mit diesen Ereignissen umging und welche Lehren er daraus zog? Er sagt, für die Opfer jener Katastrophen war die Lebenszeit abgelaufen. Ihr Leben war zu Ende. Sie hätten auch im Bett sterben können. Aber nun war es auf diese Weise. Aber alle, die das miterlebten, direkt oder indirekt, für die war dieses Ereignis ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf, ihr Leben zu überdenken und vielleicht zu Gott umzukehren und ihn wirklich Gott sein zu lassen in ihrem Leben. Schauen Sie, für unseren menschlichen Körper ist Schmerz ein Alarmsignal. Wenn es uns irgendwo weh tut, hoffentlich tut es jetzt niemandem weh, ja, aber dann kann uns das veranlassen, einen Arzt aufzusuchen, der dann hoffentlich nicht nur den Schmerz behandelt durch Tabletten oder so, sondern auf die Wurzel des Übels kommt und die Krankheit selbst behandeln kann. Und so ist es auch mit dem Leiden der Menschheit allgemein, mit dem Körper der Menschheit, wenn ich mal so sagen darf. Jede Katastrophe, jeder Todesfall soll mich daran erinnern, dass morgen ich an der Reihe sein könnte. Aber sowas verdrängen wir gerne, ja. Wir wissen, dass das so sein könnte, aber wir schieben das einfach weit von uns weg. Aber wir sollten bereit sein, jederzeit aus dem Leben zu scheiden und vor Gott zu stehen. Schauen Sie, Gott möchte mich dazu bringen, dass ich mir einmal einige sehr wichtige Fragen stelle. Zum Beispiel, wozu lebe ich überhaupt? Was mache ich denn hier 70 oder 80 Jahre oder auch 90? Wozu lebe ich? Die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Was kommt nach dem Tod? Hat die Bibel recht? Wird es eine Verantwortung geben vor Gott? Oder wird alles aus sein? Wird kein Huhn und kein Hahn mehr nach mir krähen? Muss ich einmal Rechenschaft über mein Leben abgeben? Das sind doch sehr wichtige Fragen, die im Getriebe des Alltags oft untergehen können. Denn die Bibel lehrt uns, dass die größte Katastrophe, die einem Menschen zustoßen kann, nicht der Tod ist, sondern das, was danach kommt, Gottes Gericht. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, die Verantwortung vor Gott. Hebräerbrief, Kapitel 9, 27. Schauen Sie, Gott ist gerecht. Und er weiß mit Sicherheit, was er tut. Und wenn nur hin und wieder ein Turm von Siloa einstürzt, wenn es eine Überschwemmung gibt, ob in New Orleans oder in Houston, Texas und angrenzenden Gebieten, dann will Gott damit Menschen heute weltweit zur Umkehr rufen, weil es über Satelliten manchmal zeitecht verbreitet wird über die ganze Erde. Nur die Gefahr ist natürlich, dass wir abstumpfen, wenn wir eine Schreckensmeldung nach der anderen präsentiert bekommen in den 8 Uhr Nachrichten oder auch zu anderen Zeiten, ja. Aber trotzdem, Gott will nicht den Tod des Sünders, sagt die Bibel, sondern dass er umkehre und lebe. Und ich bitte Sie, an der Art, wie ein Mensch stirbt, ob er ja durch einen Unfall stirbt oder durch eine schwere Krankheit oder einfach durch einen Hirnschlag oder Herzinfarkt oder an der Art, wie ein Mensch stirbt, kann man keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob dieser Mensch mit Gott im Frieden gewesen ist oder völlig gottlos. Denn es gibt Christen, die manchmal ein qualvolles Ende haben, und es gibt Nichtchristen, die schlafen friedlich ein. Also bitte da keine Rückschlüsse ziehen. Daran kann man nicht erkennen, wie dieser Mensch zu Gott stand und wo er einmal seine Ewigkeit verbringen wird. Und wir können auch nicht beurteilen, warum es gerade diesen oder jenen Mensch getroffen hat. Da sollten wir bitte sehr zurückhaltend sein. Doch solange wir selbst nicht an den Sohn Gottes glauben und ihm auch gehorchen, ihm unser Leben unterstellen, solange, sagt die Bibel, bleibt der Zorn Gottes auch über uns. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wichtig ist nicht, wie ein Mensch stirbt, auf welche Art und Weise, ob er im Frieden mit Gott stirbt. Das ist die entscheidende Frage bei unserem Ableben, bei unserer Todesstunde. Ob wir im Frieden mit Gott nach Hause gehen, in ein Vaterhaus, oder ob wir dahin scheiden in ein Nachtgrauen ohne Morgenrot. Haben Sie Unglücksfälle und Naturkatastrophen schon einmal aus dieser Perspektive gesehen? Wann und womit wollte Gott vielleicht Sie wachrütteln? Haben Sie seine Sprache verstanden? Und nun komme ich zum persönlichen Leid, und ich glaube, da wird es noch einen Grad schwieriger. Im März 1989 besuchte ich eine Familie, die beim Flugzeugabsturz von Rammstein nur 20 Meter neben der Absturzstelle gestanden hatte. Ein Kind war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Ein Kind war glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Ein Kind und die Mutter waren schwer verletzt davon gekommen. Und ein Vater, der Vater, ein Mitglied der Familie, ist zwei Wochen später an seinen schweren Brandwunden in der Ludwigshafener Spezialklinik gestorben. Und ich saß vor der Frau mit ihren Kindern und man konnte noch die Brandwunden sehen an ihrem Körper. Und die Frage stand im Raum, wie konnte Gott das zulassen? Da wollten viele Familien nur an einen Sonntagsausflug ihren Kindern ein bisschen etwas bieten und wollten da einen schönen Nachmittag verbringen, und dann stürzt eines dieser Flugzeuge mitten in die Menge. Oder ich denke an meinen Freund Norbert. Meine Frau und ich, wir haben ihn gut gekannt. Er war jung und lebenslustig, sehr sportlich, sehr begabt, war gerade dabei, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann kam diese schreckliche Krankheit, die ihn jahrelang gequält hat. 7 Jahre hat er gekämpft gegen Morbus Hodgkin. Und dann musste ich ihn eines Tages beerdigen mit 37 Jahren. Und eine 30 Jahre junge Witwe hat er zurückgelassen. Und ich bin sicher, hier sitzen heute Abend auch Menschen, die jetzt aufstehen könnten und ihre persönliche Leidensgeschichte erzählen. Hier sitzen Menschen, die Schweres durchgemacht haben, die Eltern früh verloren haben, den Ehepartner verloren, vielleicht auch ein Kind verloren. Der eine hat immer Schmerzen, der andere kommt aus dem Loch der Depression nicht heraus. Mancher muss mit MS leben, andere leiden an Krebs. Und die Frage steht immer ausgesprochen oder unausgesprochen im Raum. Wie kann Gott das alles zulassen? Wissen Sie, der Mensch macht sich schon seit Jahrtausenden Gedanken über diese Frage. Kluge Philosophen und weniger kluge Menschen, Doktoren und andere Toren denken darüber nach, ja. Wie kann Gott das zulassen? Eines ist mir aufgefallen. Diese Frage wird in der Bibel immer an Gott gerichtet. Jawohl, die Warum-Frage kommt in der Bibel vor. Aber die Menschen, die Gottes Führung nicht verstanden, sie klagten diese Frage an Gott. Sie wandten sich im Gebet an ihn und sagten, Gott, warum? Ich verstehe dein Handeln nicht. Nach der geistesgeschichtlichen Epoche der Aufklärung verschob sich die Fragehaltung und die Warum-Frage wurde nicht mehr an Gott gerichtet, sondern der denkende Mensch fing an zu sinnieren. Das Forum war nicht mehr das vertraulich persönliche Gebet, sondern jetzt war ja die Vernunft das Maß aller Dinge geworden. Und dieser philosophische Nährboden hat in den folgenden Jahrhunderten nach der Aufklärung mehrere Lösungsversuche der Warum-Frage hervorgebracht, die möchte ich gerne kurz skizzieren. Da ist zum Beispiel der weltgeschichtliche Lösungsversuch. Für ihn stehen im Wesentlichen die beiden deutschen Philosophen Friedrich Wilhelm Hegel und Karl Marx. Sie lehrten ungefähr so, die Geschichte schreitet voran, sie entwickelt sich zu Höherem und mein kleines Leid ist dabei nicht erheblich. Ich bin doch nur ein winziges Rädchen im großen Getriebe der Weltgeschichte. Wenn ich jetzt leide, ist nicht so schlimm. Künftige Generationen werden es dafür einmal besser haben. Der Einzelne wurde nach dieser Philosophie zum Dünger der Weltgeschichte. Und übrigens hat auch der Nationalsozialismus damals diese Thesen aufgenommen und hat das umfunktioniert und umformuliert. Du bist nichts, dein Volk ist alles, Führer, Volk, Vaterland und so weiter. Aber diese Sicht ist von der Bibel her abzulehnen. Abzulehnen. Wir sind nicht nur irgendwelche kleinen, unbedeutenden Rädchen in einem Getriebe, sondern jeder von uns ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Ein mit ewiger Liebe geliebtes Geschöpf Gottes. Ich kenne bei weitem nicht alle Menschen, die heute Abend hier sind, aber ich bin absolut sicher, dass hier niemand im Raum ist, den Gott nicht liebt. Als ich ein Teenager war, hatte ich in meinem Zimmer ein Poster, ein Plakat hängen. Da war die Erdkugel abgebildet und über dem blauen Planeten der Erde stand ein Satz von Friedrich von Bodelschwing geschrieben: Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und dieser Satz, der hatte mir sehr gefallen, das hatte mich angesprochen und das hat mich geprägt. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Selbst wenn unsere Eltern uns abgelehnt haben, wenn andere Menschen uns abgelehnt haben. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist interessiert an uns. An jedem Einzelnen. Er möchte mit uns in eine Beziehung kommen. Das ist der Gott der Bibel. Also den weltgeschichtlichen Lösungsversuch müssen wir leider ablehnen. Der juristische Lösungsversuch, er besagt, persönlichem Leid muss immer persönliches Vergehen vorausgegangen sein. Ja, das kann sein. Das kann wirklich sein. Gestatten Sie mir dieses Beispiel. Wenn sich ein Trinker die Leber kaputt säuft, dann ist er natürlich auch mitverantwortlich für sein Leid oder für seinen früheren Tod. Das ist ja klar. Er hätte vielleicht ein längeres Leben haben können, wenn er das nicht gemacht hat. Also es kann schon auch mal Ursache und Wirkung sein, aber trotzdem müssen wir diesen Lösungsversuch insgesamt ablehnen. Wir sehen das als einmal zur Zeit Jesu, die Juden zu seinen Jüngern kamen, als ein Blindgeborener da war, einer, der ohne Augenlicht auf die Welt gekommen war. Und dann haben sie die Frage gestellt, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Sie konnten gar nicht anders denken, da muss doch Sünde vorliegen. Hat dieser gesündigt schon im Mutterleib? Nein, das geht nicht. Also müssen ja seine Eltern gesündigt haben, oder? Und Jesus Christus hat diesen juristischen Lösungsversuch abgelehnt. Er hat gesagt, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und dann hat er ihm das Augenlicht geschenkt. Der Sohn Gottes kann die Augen öffnen, auch für die Wirklichkeit. Und C, der duale Lösungsversuch. Das kann man auf eine ganz einfache Formel bringen. Für Sonnenschein im Urlaub ist der liebe Gott zuständig. Für Liebeskummer und Zahnschmerzen wird der Teufel verantwortlich gemacht. Ganz einfach, ja. Aber so einfach ist es nicht. So einfach ist es wirklich nicht. Obwohl alles Gute von Gott kommt, kann es leider vom Teufel zum Bösen missbraucht werden. Und obwohl alles Böse vom Teufel kommt, kann Gott aber aus dem Bösen, das Satan in dieser Welt anrichtet, noch Gutes machen. Das kann nur Gott. Gott kann aus Bösem Gutes machen. Das kann nur der lebendige Gott. Aber jetzt haben wir drei Lösungsversuche und die greifen alle nicht. Die lösen das Problem letztlich nicht. Und ich habe noch einen vierten Vorschlag. Und jetzt kommen wir der Sache sehr nahe. Ich weiß nicht, ob wir hundertprozentig rankommen, aber jetzt kommen wir der Sache sehr nahe. Denn der pädagogische Lösungsversuch sagt, frage nicht warum, also bleibe nicht beim Warum stehen, so muss ich formulieren, sondern frage, wozu ist das geschehen? In Jeremia Kapitel 29, Vers 11, Jeremia war auch ein Prophet des Alten Testaments, da sagt dieser Prophet dem Volk Israel, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, das sind Worte von Gott, ja, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das heißt, Gott hatte eine liebende Absicht mit dem Leid der Israeliten damals, als er sie in Gefangenschaft hatte wegführen lassen nach Babylon. Und so ist es auch heute. Gott ist der beste Pädagoge. Er kann aus Bösem Gutes machen. Er kann das umkehren. Er kann es gebrauchen, um seine großen Ziele in einem Menschenleben zu erreichen. Ich habe etwas beobachtet. Und zwar Folgendes. Wenn persönliches Leid in das Leben von Menschen kommt, bleiben wir mal bei uns heute Abend, in unser Leben kommt, dann glaube ich, werden wir nicht dieselben bleiben. Entweder wir werden dadurch näher zu Gott kommen oder weiter von ihm weg. Das habe ich in vielen Fällen beobachtet, wo Leid in das Leben von Menschen kam. Sie blieben nicht dieselben. Entweder sie kamen dadurch näher zu Gott oder sie wurden weit weggetrieben und wollten gar nichts mehr von Gott wissen. Nun darf ich noch zwei Punkte am Ende meines Vortrags präsentieren. Ich glaube, wir können an dieser Stelle zwei Grundaussagen machen. Wenn Leid in das Leben eines nichtgläubigen Menschen kommt, ich meine gläubig im Sinne der Bibel, jemand, der das Wort Gottes ernst nimmt, der an Gott, an Christus, an den Heiligen Geist, an die Wahrheiten der Bibel glaubt. Wenn das Leid in das Menschen eines nichtgläubigen Menschen kommt, der das alles so nicht kennt, dann will Gott diese Person durch das Leid zu sich ziehen. Das will Gott. Meine Frau und ich, wir kennen eine Familie. Ich sagte ja eben, dass wir einige Zeit in Baden gelebt haben, in Nordbaden. Da lebten wir in Karlsruhe, da haben wir eine Familie kennengelernt, in der Nähe von Karlsruhe, zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Und es war eine junge Familie, sie hatten drei Jungs, gesunde Kinder, der Mann hatte einen Arbeitsplatz, sie hatten schon ein Haus gebaut, sie hatten Freunde, sie lebten auf der Sonnenseite des Lebens, es war alles in bester Ordnung. Aber dann kam im August 83, dann kam jener Tag, als unsagbares Leid in ihre Familie einbrach. Die Mutter musste mit eigenen Augen ansehen, wie ihr sechsjähriger Sohn Mario von einem Lastwagen erfasst wurde und auf der Stelle tot war. Und sie wollen wissen, wie Gott dieses entsetzliche Leid gebraucht hat. Der Vater des verunglückten Jungen hat mir eines Tages wortwörtlich gesagt, Wilfried, bevor das Unglück passierte, waren wir gottlose, getaufte und konfirmierte Heiden. Sie kamen aus dem evangelischen Hintergrund, ja? Hat er wortwörtlich gesagt, wir waren gottlose, evangelisch getaufte und konfirmierte Heiden. Die hätten genauso gut katholisch oder auch konfessionslos sein können. Aber ich muss es ja so sagen, wie es war. Und es bleibt Gottes Geheimnis, wie beide zum Glauben kamen. Und das Ehepaar wurde Gastgeber eines Hausbibelkreises, in dem ich in den folgenden Jahren oft das Evangelium weitergegeben habe und auch weitere Menschen kamen dort zum Glauben. Ich weiß sehr wohl, dass das nicht immer so ausgeht, wie in diesem Fall in Remchingen, Singen bei Pforzheim, aber ich glaube, dass Gott immer das gleiche Ziel hat. Nicht Gedanken des Leides. Gott betrübt nicht von Herzen. Gott ist kein Sadist. Er quält niemanden weil er daran Freude hätte oder so etwas. Gott betrübt nicht von Herzen. Er lässt Dinge zu, haben wir eben gesehen an der Folie im Blick auf den Willen Gottes. Und wenn du heute Abend vielleicht fragst, wenn ich an der Stelle mal so zum vertrauten Du übergehen darf, wenn du fragst, warum kam das Leid in mein Leben, dann antworte ich, schau, Gott liebt dich. Er hat alles für dich getan. Er hat seinen Sohn für dich gegeben an das schreckliche Kreuz von Golgatha. Und er hat dir in deinem Leben auch schon viel Gutes gegeben. Vielleicht hast du auch einen Ehepartner, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast auch du ein Haus oder eine Wohnung und Gesundheit über viele Jahre gehabt in deinem Leben. Aber vielleicht warst du nicht wirklich mit Gott unterwegs, oberflächlich religiös, christlich angehaucht, aber Christus war nicht wirklich in deinem Leben. Und da dachte sich Gott, er hört nicht, ich kann ihn nicht erreichen, aber eines will ich noch versuchen, ich will Leid in sein Leben kommen lassen. Ob er dann aufwacht, ob er dann vielleicht umkehrt? In einem Lied heißt es, bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr, mein Gott, zu mir, dir das Herz zu bereiten, ganz mich zu ergeben dir. Mein lieber Freund, Gott hat ein Ziel mit Leid. Damals bei den Israeliten und heute im Leben von Menschen im 21. Jahrhundert. Er will, dass wir unsere oberflächliche Religiosität hinter uns lassen, dass wir uns von Herzen umkehren, bekehren, sagt die Bibel, dass wir einen neuen Weg einschlagen, dass wir Vergebung unserer Schuld erfahren, seinen Frieden erfahren und Jesus Christus in einem neuen Leben nachfolgen. Das will Gott. Und darum bitte ich dich, bleib nicht stehen beim Warum. Gott nimmt unsere Warum-Frage ernst, da bin ich absolut überzeugt. Aber bleib nicht stehen beim Warum. Jesus Christus hat am Kreuz auch geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben eben schon ein Beispiel gehört, wie Eltern ein Kind verloren haben. Ich muss Ihnen noch ein anderes Beispiel erzählen. Da waren Eltern, die hatten ein Mädchen verloren an einer Krankheit im Alter von 7 Jahren. Und dann setzten sie auf den Grabstein nur ein einziges Wort. Warum? Und meine lieben Freunde, wir dürfen Menschen nicht verurteilen, wenn sie so etwas machen. Wir können ihren Schmerz nicht verstehen. Wir können es nicht als Außenstehende. Wir dürfen Menschen nicht verurteilen, wenn sie so etwas machen. Aber 2 Jahre später sah man, wie sich der Steinmetz noch einmal an dem Grabstein zu schaffen machte. Und dann war dort zu lesen, Gott weiß warum. Es hatte aber 2 Jahre gedauert. Und es kann noch länger dauern, bis aus dem quälenden Warum ein heilendes Wozu geworden ist. Bis Gott Frieden gibt über dieser Sache. Und darum komme ich da nochmal drauf zurück. Weißt du, wozu das Leid in dein Leben gekommen ist? Hast du eine Antwort? Kannst du sagen, Gott weiß warum? Und er hat mir darüber Frieden gegeben. Und ich sagte, ich möchte 2 Aussagen noch treffen. Das ist die zweite. Wenn Leid in das Leben glaubender Menschen kommt. Eben haben wir gesehen, wenn es in das Leben von Nichtchristen kommt. Aber jetzt meine ich wirklich Glaubende, die mit Gott unterwegs sind, die mit Christus unterwegs sind. So wie wir es vorhin von Christine gehört haben in ihrem Lebensbericht. Ja, dann will Gott sie durch das Leid noch näher zu sich ziehen. Ich denke an Pfarrer Johannes Busch, den Bruder von Wilhelm Busch, der war auch Pfarrer, das waren 2 Brüder, die beide eben im Pfarrdienst waren, ganz feine Männer. Als er seine Frau verlor, da standen 7 Kinder wie die Orgelpfeifen an Sarg und Grab. Und dann hat er selbst die Beerdigung seiner Frau gehalten und ich ziehe meinen Hut, ja, ich habe großen Respekt davor. Und dann hat er die Beerdigung mit folgenden Worten begonnen, in Witten im Ruhrgebiet bei Dortmund. Er hat gesagt, ich habe hier auf diesem Friedhof schon oft die Botschaft von der Liebe Gottes verkündigt. Und ihr habt vielleicht manchmal gedacht, na du hast gut reden. Warte mal ab, wenn es an dich gekommen ist. heute ist es an mich gekommen. Und ich stehe hier am Grab mit meinen Kindern vor meiner geliebten Frau. Und ihr fragt sicherlich, wie ist das, Busch? Bleibst du bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Christus Jesus? Ja, hat er mit Tränen erstickter Stimme gesagt. Ich bleibe bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Gott kann und will schwere Führungen auch im Leben Glaubender verwenden, gebrauchen, um uns noch tiefer mit ihm zu verbinden, uns die Glaubenden. Viele, viele Christen sind in den vergangenen 2000 Jahren durch Leid gegangen, manche sogar durch Verfolgung. Und das Glaubensschiff bekam Tiefgang. Die Verbindung zu Gott wurde enger, ihr Leben wurde fruchtbarer. Es gibt eine alte Winzerweisheit, die lautet, wenn die Trauben in die Kälter kommen, so wie jetzt in diesen Tagen, dann fließt der Wein. Das ist nicht angenehm, in der Kälter zu sein, aber dann wird unser Leben fruchtbar. Manche von Ihnen haben schon gehört von dieser Frau, Joni Erickson Tada, eine Amerikanerin, die mit 17 Jahren einen Badeunfall hatte. Sie ist einfach mit einem Kopfsprung ins Wasser gesprungen und da war ein Hindernis und sie hat sich das Genick gebrochen. Und sie sitzt inzwischen seit über 45 Jahren in einem Rollstuhl. Und schauen Sie, sie ist weltweit ungezählten Menschen zur Trösterin geworden, zur Ermutigerin. Und sie sagt einmal diesen Satz: Gott lässt manchmal zu, was er hasst, um das zu erreichen, was er liebt. Das ist ein tiefer Satz. Den nehmen Sie bitte mit und denken darüber nach, wenn Sie das vielleicht betrifft. Ich sehe hier niemanden im Rollstuhl, aber vielleicht sind andere Leiden, die uns plagen. Gott lässt manchmal zu, was er hasst, um das zu erreichen, was er liebt. Was für eine Aussage von Joni. Ich möchte meinen Vortrag schließen. Ich habe schon oft gehört, Kriege, Krebs und Katastrophen. Wie kann Gott das zulassen? Wenn man mit Menschen auch hier in Fulda ins Gespräch kommt, in der Fußgängerzone, vom Dom oder wo immer, ja, dann, wenn man irgendwie auf das Christentum zu sprechen kommt, meistens kommt schon nach 2 Minuten der Satz, ja, aber wie kann dieser Gott das und das und das alles zulassen? Wissen Sie, was interessant ist? Noch niemals hat mich jemand gefragt, wie konnte Gott eigentlich zulassen, dass sein eigener Sohn so grausam umgebracht wurde, von Händen, die er selbst gemacht hatte, ans Kreuz genagelt. Er, der nie etwas Unrechtes getan hatte, sondern geliebt, gepredigt, geheilt, Gutes getan. Aber Gott hat das nicht nur zugelassen, sondern das hat Gott beschlossen, von Ewigkeit beschlossen, dass er einmal seinen Sohn geben würde an dieses Kreuz, an dieses schreckliche Kreuz. Und das hat er so auch nicht nur zugelassen, sondern gewollt. Und so ist es auch geschehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt die Bibel, dass er seinen einzigen Sohn gab, dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sehen Sie, darum ließ Gott das größte Leid zu, das es je in der Geschichte gegeben hat, dass sein Sohn so misshandelt wurde. Er starb dort einen gnadenlosen Tod, damit Sie und ich, du und ich Gnade finden können bei Gott, damit unsere Schuld vergeben werden kann und dass wir Friede mit Gott finden können. Bleiben wir noch einen Augenblick vor diesem Kreuz stehen und wir müssen doch eigentlich sprechen innerlich, muss ich ein großer Sünder sein, dass es keinen anderen Weg gab, dass Gott seinen Sohn an meiner Stelle sterben lassen musste dort an diesem Kreuz. Aber wenn wir noch länger verweilen vor dem Kreuz, dann werden wir vielleicht auch erkennen, wie sehr muss ich von Gott geliebt sein, dass Gott bereit war, seinen einzigen Sohn zu geben, seinen vielgeliebten Sohn so am Kreuz sterben zu lassen. Dann will ich mich nicht länger sträuben, dann will ich nicht länger mich vor Gott verstecken, ich will mich auch nicht in Rebellion aufhalten. Ich will meinen Widerstand aufgeben. Schauen Sie, Glaube beginnt nicht dort, wo unser Verstand aufhört, sondern wo unser Widerstand aufhört gegen den lebendigen Gott, wo wir uns nicht mehr gegen ihn sperren, nicht mehr sträuben, auch nicht Vorwände bringen, sondern sagen, Herr, du bist der große Gott und ich möchte mit dir in eine persönliche Beziehung kommen, ich möchte Frieden mit dir finden und du kannst mir Antworten geben auf die tiefsten Fragen meines Lebens. Schauen Sie, wer zu Jesus Christus gefunden hat, dessen wichtigste Lebensfragen werden dann gelöst. Wir haben es eben von Christine gehört, es kann schon sein, dass sie auch noch Angst hat. Aber die größte Angst ist ihr genommen, nämlich die Angst vor einem strafenden Gott, vor einer ewigen Hölle, vor einem Verlorengehen. Die ist genommen, die ist jedem Christen genommen. Und ob wir noch Angst vor dem Zahnarzt haben oder vor bestimmten Uniformen oder was immer, ja, das ist dann nicht so wichtig. Da wird uns Gott auch helfen. Also die größte Frage ist dann gelöst, wenn man weiß, meine Schuld ist vergeben. Ich habe Friede mit Gott. Ich habe Geborgenheit bei ihm. Ich habe Sinn für mein Leben gefunden. Und ich weiß, wo ich einmal hingehe, wenn mein Leben hier zu Ende ist. Vielleicht bekommen wir nicht alle Antworten auf die Randfragen unseres Lebens. Meine Frau und ich, wir wissen auch nicht, warum unser erstes Kind damals tot zur Welt kam und wir es nicht haben konnten. Das wissen wir nicht, aber ich kann Ihnen sagen, wir kriegen die Warum-Fragen in unserem Leben letztlich nicht beantwortet im tiefsten Sinn. Ich glaube nicht, dass da eine Leuchtschrift vom Himmel kommen wird, darum habe ich das gemacht und darum habe ich jenes gemacht, sondern ich habe beobachtet in meinem Leben und bei vielen anderen, dass Gottes Antwort oft darin besteht, dass wir die Frage nicht mehr stellen müssen, weil wir zum Frieden gefunden haben. Wir müssen diese Frage einfach nicht mehr stellen. Wir haben zum Frieden darüber gefunden. Und das wünsche ich Ihnen auch von Herzen, dass Sie zuerst Gott selbst durch Jesus Christus finden als ihren persönlichen Gott, als den lebendigen Gott, ohne den alles keinen Sinn macht, der sich finden lassen will, zu dem wir kommen können. Ich durfte zu ihm kommen vor bald 38 Jahren, meine Frau durfte zu ihm kommen, Peter Hölzer und viele andere, die hier sind, haben Gott gefunden durch Jesus Christus. Und so können auch Sie, wenn Sie als Gast hierher gekommen sind, man kann Gott finden, er will sich gerne finden lassen. Bleiben Sie nicht stehen bei der Warum-Frage, kommen Sie weiter, kommen Sie zu Jesus Christus selbst und lernen Sie ihn kennen und den Frieden, den er schenkt. Und dann, wenn Sie das so noch nicht sagen können, gibt es in diesen Tagen, heute und morgen und übermorgen, nichts Wichtigeres, gar nichts Wichtigeres. Dann lassen Sie mal alles, schieben Sie alles weg, kommen Sie morgen Abend wieder und übermorgen und ruhen Sie nicht, bis Sie mit Fug und Recht sagen können, ich weiß, ich bin bei Gott angenommen und meine Schuld ist vergeben und ich habe Friede gefunden mit ihm. Ich habe einen Heiland gefunden, mit dem ich jetzt durchs Leben gehen kann. Das wünschte ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich möchte gerne am Ende meines Vortrags ein Gebet sprechen und ich lade Sie dazu ein, sitzen zu bleiben, einfach nur den Kopf zu senken, wenn Sie wollen, die Augen zu schließen oder aufzulassen. Ich möchte gerne mit Gott sprechen. Wir sind hier nicht in einer Kirche, aber wir sind in einer christlichen Veranstaltung. Man kann überall zu Gott beten und er wird auch jetzt unser Gebet hören. Ja, Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dich Vater nennen dürfen, wir, die wir dich durch Jesus Christus kennengelernt haben. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Menschen ernst nimmt, der uns ernst nimmt mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren intellektuellen Hindernissen, mit allem. Und du willst, dass wir sie überwinden, dass wir zu dir kommen, dass wir Antworten bekommen, Frieden bekommen, Vergebung unserer Schuld, Sinn unseres Lebens, Freude und Kraft. Ach Herr, ich möchte dir danken, dass ich das finden durfte und ich könnte mir das Leben nicht mehr vorstellen ohne dich. Und ich danke dir auch für jeden meiner lieben Gäste heute Abend hier. Danke für jeden, der gekommen ist, weil ihn dieses Thema interessiert hat. Und Herr, schenk du, dass Antworten dabei waren und begegne du diesen lieben Menschen selbst und lass sie erkennen, dass sie dich finden können durch Jesus Christus. Und wenn sie Fragen haben, wenn sie beten möchten mit jemand, gib ihnen Mut, dann diesen Schritt auch zu tun. Dafür bitte ich von ganzem Herzen im Namen Jesu Christi. Amen. Ich habe noch ein Angebot für Sie, bevor ich mich wieder setze. Ich möchte noch einmal weiterschalten. Entschuldigung, ich habe falsch gedrückt. So, da wollte ich hin. Dort hinten ist so ein kleiner Büchertisch aufgebaut und alle Sachen, die da ausgebreitet sind, sind völlig kostenfrei. Sie sind unsere Gäste und wir haben hier nichts zu verkaufen. Ja, es gibt alles nur kostenfrei. Auch das Evangelium ist völlig kostenfrei. Da liegt ein kleines Büchlein, das heißt Jesus ist der Weg. Und der Vortrag, den Sie heute Abend gehört haben, ist da auch mit enthalten. Noch ein paar andere. Und wenn Sie nochmal nachhören möchten, man kann, wenn man sich noch so sehr konzentriert, ich glaube, man kann nicht 45 Minuten alles abspeichern, was man hört. Das schafft man nicht. Ja? Sie können es gerne noch einmal nachlesen. Vor allen Dingen darf ich das den Gästen unter uns anbieten. Ja? Ich weiß nicht, wer hier Gast ist und wer hier regelmäßig hinkommt. Bedienen Sie sich. Die Bücher sind schon bezahlt, die dürfen Sie mit gutem Gewissen mitnehmen und können Sie es nachlesen. Und es wird aber auch aufgenommen, es wurde aufgenommen. Wahrscheinlich kann man auch eine CD bekommen und dann auch nachhören. Aber wenn Sie nachlesen wollen, nehmen Sie dieses Büchlein mit. Und heute Abend war das Thema, warum? Leid, da liegt noch ein Büchlein, das genau dieses Thema behandelt. Hier ist es nur ein Kapitel von 12, aber hier geht das ganze Büchlein darum, warum Ängste, Unglücke, Krankheiten, Naturkatastrophen, Erdbeben, Sterben, Kriege. Sie sehen, auch das völlig kostenfrei, solange der Vorrat reicht. Ich möchte Sie einladen, entweder wenn Sie Fragen haben an mich zu dem Vortrag, den Sie gehört haben, zu dem, was ich gesagt habe oder auch nicht gesagt habe, sprechen Sie mich an. Ich bin hier, ich habe Zeit. Wir können in einen Raum gehen, wir können auch unter vier Augen sprechen. Wir können auch miteinander beten. Am meisten Freude habe ich natürlich, wenn ich Menschen helfen kann, Frieden mit Gott zu finden. Wenn Sie sagen, ja, das ist meine brennende Frage, darum bin ich gekommen. Bitte, ich stehe zur Verfügung. Ich helfe Ihnen da gerne, oder wenn eine Frau hier ist, meine Frau ist hier, die kann da vielleicht auch gerne helfen und zur Verfügung stehen. Wir werden einen Weg finden. Und ich möchte Sie auch einladen, morgen Abend wieder zu kommen. Ich weiß, wir sind mitten in der Woche, morgen ist Mittwoch und das Thema ist vielleicht auch wieder ansprechend für Sie, Religion oder Evangelium. Wir wollen uns mal mit diesem Komplex morgen Abend befassen. Und auch Donnerstagabend folgt dann noch ein drittes Thema. Aber jetzt erstmal die Einladung für morgen Abend, 19.30 Uhr, Religion oder Evangelium. Ich setze mich wieder und Peter Hölzer sagt, wie es weitergeht.